Welch eine Weite, welch eine schöne Kulisse. Sie sind wirklich ein von Gott bevorzugtes Völkchen, in so einer Landschaft wohnen zu dürfen. Toll. Ja, Hauptsache gesund. Das ist ja wirklich gut gemeint, aber es ist falsch. Es ist falsch und es wird nicht besser, wenn man es immer wiederholt. Da ruft die gerade entbundene Mutter den Opa an und sagt, Opa, gute Nachricht, wir haben ein kleines Mädchen bekommen. Sagt der Opa, ist ja nicht schlimm, Hauptsache gesund. Da gibt es von Emil Steinberger, den habe ich früher immer gern gesehen, ich weiß nicht, ob es den heute noch gibt. Der liegt im Fenster und kommt so ein alter Mann daher gewackelt und er ruft zu seiner Frau hinten, ach Schatz, wenn du den sehen wirst, der Herr Bucher, ach du liebe Zeit, der stirbt sicher bald, der sieht ja elend aus, der kommt ja kaum noch voran. Und da kommt der alte Mann näher und dann ruft er, grüß Gott, Herr Bucher, immer gesund und munter. Das finde ich sehr, ein typischer Emil, können Sie gar nicht drüber lachen, ich finde den herrlich. Ja, und bevor Sie mich allzu sehr bedauern, ob meiner Parkinson-Erkrankung, will ich Ihnen sagen, die Krankheit hat auch Vorteile. Ich brauche, seitdem ich Parkinson habe, keine elektrische Zahnbürste mehr. Da sorgt der Tremor schon für, gell? Ja. Also freut mich, dass Sie über sowas lachen können. Das macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. Aber ich würde gerne mit einem Gesundheitscheck beginnen. Wer von euch, ich bin mit Gott per Du, dann eben auch mit euch. Wer von euch ist denn krank? Okay, darf ich vorher mal anders fragen. Wer von euch ist denn gesund? Ja, das sieht ganz gut aus, aber es sind noch einige, die schwanken etwas, ob sie wirklich gesund sind oder krank. Ich will da ein bisschen nachhelfen. Die Weltgesundheitsorganisation definiert Gesundheit so: Abwesenheit von einer psychischen oder körperlichen Fehlfunktion. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ein emotional befriedetes Umfeld. Menschen, die gut mit meiner Krankheit und mir umgehen. Und drittens, dass ein Mensch finanziell in der Lage ist, für die Begleitung seiner Krankheit genügend finanzielle Mittel zu haben. Das ist mir zum ersten Mal bewusst geworden in der Griechenland-Krise, wie alte Leute vor den Bankautomaten standen und gehofft haben, dass der noch Geld auswirft, damit sie ihre lebenserhaltenden Medikamente bezahlen können. Da ist mir erst mal bewusst geworden, wie komfortabel wir leben, wie Weltspitzenklasse unsere medizinische Versorgung ist. Das ist grandios. Es gibt kaum ein Land in der Welt, das solch einen Vorteil in der medizinischen Versorgung hat, in der Pharmaforschung, in der Therapie, in der Diagnose. Wir sind also bestens versorgt. Und der Kölner Psychologe und katholische Theologe Manfred Lütz, der hat einmal gesagt, gesund ist der, der noch nicht ausreichend untersucht wurde. Das ist wirklich wahr. Wenn Sie die nächsten Wochen mal Langeweile haben, dann gehen Sie doch einfach mal in eine diagnostische Klinik und lassen sich mal durchchecken. Da werden Sie in eine Röhre reingeschoben, möglichst noch festgeschnallt, und dann werden Sie in einem ohrenbetäubenden Inferno, in einem akustischen Inferno behämmert, dass Sie denken, Ihnen fliegen die Ohren weg. Und dann kommt der Weißkittel und sagt, oh, wir haben bei Ihnen eine Krümmung eines Haares festgestellt, die derart auffällig ist, dass wir mit bösen Folgen für Ihre Gesundheit rechnen. Spaß beiseite. Ich habe in meinem Buch Alles außer Mikado geschrieben, gesund ist der, der mit den seelischen und körperlichen Einschränkungen zuversichtlich leben kann. Der ist gesund. Das ist meine tiefe Überzeugung. Wer zuversichtlich leben kann, trotz seiner psychischen und körperlichen Einschränkungen. Und ich finde, das ist eine gute Motivation. Und wenn ich jetzt nochmal fragen darf, wer von Ihnen gesund ist, nach dieser Definition, dann sind es nur wenige, die wirklich krank sind. Es kommt immer darauf an, woran messen wir uns? Wen nehmen wir als Beispiel, als Maßstab für Krankheit und Gesundheit? Gesundheit definiert ist die Abwesenheit von körperlicher und seelischer Fehlfunktion. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt viele Leute, die haben gar keine Fehlfunktionen und fühlen sich ständig krank. Es gibt drei Gruppen heute Morgen hier unter uns, was Krankheit betrifft. Die eine Gruppe, die ist krank, weil sie eine blöde Krankheit geerbt haben. Die Leute können nichts dafür. Da ist irgend in der Linie ihrer Verwandtschaft irgendeine Krankheit drin, die genetisch sich weiter verbreitet. Das sind Leute, die einem von Herzen leid tun können. Die müssen damit leben. Die müssen sich darauf einstellen, ein schweres Erbe zu tragen. Dann gibt es Leute, die sind krank, weil sie unvernünftig leben. Weil sie zu wenig Sport machen, weil sie zu viel essen. das verkehrte Essen. Also ich bin zum Beispiel ein typischer Esser. Ich esse sehr gerne, aber ich kann auch widerstehen. Ich habe so eine Widerstandskraft, wenn Rohkost serviert wird. Kamillentee, Zwieback, Reiskekse. Da bin ich aber sowas von widerstandsfähig. Aber wenn es um was Süßes geht oder um ein schönes Stück kernige Wurst oder ein schönes Steak, dann wird es schwierig. Und ich habe im Auto immer ein bisschen Schokolade. Argumentation natürlich, wenn ich müde werde, dass ich wieder wach bin. Immer ein fantastischer Grund. Und wenn es dann so drauf ankommt und meine Frau hantiert in der Küche und ruft dann durch mehrere Zimmer bis ins Wohnzimmer, wo ich dann genüsslich Eintracht Frankfurt ein Fußballspiel gucke, dann sagt sie dann mal, Mette, wenn sie Mette sagt, wird es besonders streng. Jetzt wird es aber Zeit, dass du mir mal in der Küche zur Hand gehst. Dann sage ich, Schatz, du weißt doch, ich würde dir so gerne helfen. Aber diese Nebenwirkungen der Parkinson-Medikamente, die verhindern das. Diese Besenallergie, diese Spülmittelunverträglichkeit, diese Staubsaugerblockade. Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Ich will damit sagen, man muss auch was von dieser Krankheit haben. Aber es gibt Krankheiten, allen Ernstes, da hat man überhaupt nichts davon. Das ist furchtbar, das ist einfach nur brutal. Aber ich möchte einfach nur mal feststellen, woran messen wir unseren Krankheitszustand? Das Buch heißt Alles außer Mikado. Ich könnte heute ein Buch schreiben über das Thema, warum Mikado wieder geht. Ich kann inzwischen wieder Mikado spielen. Warum? Ich muss ja nicht mit Zahnstochern Mikado spielen. Ich muss ja nicht mit dem normalen Format spielen. Es gibt ja ein geriatrisches Format. Das sind so lange Stäbe. Meine Enkeltochter Leni aus Heidelberg kommt zu Besuch, schüttet die Stäbe ins Wohnzimmer und sagt, komm Opi, wir spielen Mikado. Und ich spiele und stelle fest, es geht wieder. Es geht wieder, trotz 9 Jahre Parkinson. Manche Dinge gehen auf einmal wieder, weil ich einen anderen Maßstab gefunden habe, eine andere Beziehung dazu. Und wenn die Krankheit weiter fortschreitet, spiele ich dann irgendwann mit Baumstämmen. Also Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern Gesundheit hat etwas mit emotionaler Umgebung zu tun, mit Beziehungen, mit Menschen, die bei mir sind, wenn es immer schlimmer wird. Denn es kommen in solchen Augenblicken auch Menschen, die die falsche Botschaft bringen, die mir ihre Deutung meiner Krankheit nahebringen wollen. Als ich die Diagnose zu verkraften hatte in den ersten Wochen, da kamen Menschen, die wollten mir erklären, warum ich Parkinson habe. Das ist eine Zumutung. Und wenn dann noch Leute den Weg wissen, wie ich aus dieser Krankheit rauskomme, das ist noch eine größere Zumutung. Denn es gibt medizinisch gesehen keinen Weg, um aus dieser Krankheit rauszukommen. Es gibt keinen Weg, ihr zu entkommen. Sie ist da und sie entwickelt sich auf unterschiedliche Weise weiter. Bei mir relativ moderat bis jetzt. Ich muss immer sagen, bis jetzt. Das kann morgen anders sein. Und bei anderen geht es steil bergauf. Die sitzen nach 3 Jahren schon im Rollstuhl. Und es hat viel damit zu tun, wie ich mich dieser Herausforderung stelle. Ich habe einen Freund, der ist körperlich relativ beleibt, also ein erweitertes Spektrum. Und zudem sage ich immer, pass auf, Freund, Diabetes ist kein Zuckerschlecken. Es hängt also sehr davon ab, ob wir uns betätigen, ob wir uns engagieren. Ich habe zu Hause ein Mountainbike, das schone ich sehr. Ich habe Walkingstöcke, die stehen meistens im Keller, nicht an der Haustür. Ich habe ein Trampolin, heißt das Teil, ja. Das wird nur rausgeholt, wenn die Enkelkinder kommen. Die hopsen darauf rum. Also ich bin wirklich kein disziplinierter Mensch. Kann man wirklich nicht sagen. Aber ich habe trotzdem die Herausforderung angenommen. Und dass ich die Herausforderung annehmen konnte, hatte mit meinem Neurologen zu tun, mit dem Diagnostiker, der zuerst bei mir Parkinson festgestellt hat. Ich war zuerst an falsche Adressen geraten, an Ärzte, die alles können, nur nicht kommunizieren. Wie eine solche Nachricht überbracht wird an den Patienten, ist die halbe Therapie. Dieser Arzt sagte mir, Herr Mette, jetzt hören Sie mal auf zu weinen, Sie sind Pastor. Sie müssen jetzt einfach das, was Sie den Leuten jahrelang gepredigt haben, das müssen Sie jetzt mal selbst tun. Ich habe nie so etwas Gutes aus dem Mund eines Arztes gehört. Und als ich kapitulieren wollte, am nächsten Tag nach der Diagnose sollte ich in Wetzlar eine Fernsehsendung aufnehmen, sollte sprechen vor der Kamera und habe gesagt, ich mache das nicht, ich halte das nicht aus. Ich war dann in der Maske und wurde vorbereitet für die Sendung und ich wollte kapitulieren. Aber mein Diagnostiker hat gesagt, sie werden wegen Parkinson keine einzige Veranstaltung ausfallen lassen, sagte der in einer prophetischen Klarheit. Heute kann ich Ihnen sagen, allein zu dem Gesundheitsthema halte ich heute den 340. Vortrag seit Erscheinen des Buches Alles außer Mikado, wo ich zu Leuten gekommen bin, die ich sonst durch meinen Dienst nie erreicht hätte. Und es ist so, dass wir uns darin erkennen müssen, in diesen wissenschaftlichen Gegebenheiten. Wir wissen, dass ab dem 25. Lebensjahr wir alle zellbiologisch betrachtet abbauen. Ab dem 25. Lebensjahr. Da kann man sich nochmal herrichten, nochmal spachteln, pudern und glätten lassen. Da was reinpumpen, wo es fehlt, da was wegpumpen, wo zu viel ist. Das können wir alles machen. Wir können von einer Beautyfarm zur anderen gehen. Neulich habe ich mich im Spiegel betrachtet und habe gesagt, ich kenne dich nicht, aber ich rasiere dich trotzdem. Oder manche schauen aus am frühen Morgen, als hätten sie im Waffeleisen übernachtet. Aber trotzdem, es gilt zu erkennen, unser Leben ist endlich. Die Zeit läuft ab. Und das Leben vergleiche ich gerne mit den Jahreszeiten. Es beginnt mit dem Frühling des Lebens. Verliebte Gefühle, wir kriegen unsere Ausbildung, wir finden unserem Partner eine schöne Zeit. Dann kommt der Sommer, da genießen wir wirklich das Leben in vollen Zügen. Dann kommt der Herbst und im Herbst kündigt sich etwas an. Einmal, dass wir jetzt im Herbst des Lebens die Gelegenheit haben, die Früchte unseres Lebens, unserer Leistung zu genießen. Aber mitten in diesem Genießen der Früchte entdeckt man Faulstellen. Da fallen Äpfel zu früh vom Baum, weil sie durchgefault sind. Da treten Schäden auf, da treten rein genetisch bedingte, zellbiologisch bedingte Zerfallserscheinungen. Und dann kommt der Winter und das ist eine harte Erfahrung. Wie ein Samenkorn in den Boden hineinfällt im Herbst und erfriert, praktisch nahezu kaputt geht, so kommt im nächsten Frühjahr wieder etwas hervor, den Geist, den ich hinterlassen habe, meiner Familie, meinen Kindern. Da bleibt etwas übrig von meinem Leben, an Beispiel, an Glaubenszuversicht, an Ermutigung. So müssen wir unser Leben sehen. Wir müssen hinein in diese letzte Konsequenz des Lebens, dass wir sterben müssen. Das Sterben gehört zu unserem Leben wie das Geborenwerden. Das sind natürliche Gegebenheiten. Der eine wird früher krank, der andere später, der nächste stirbt gesund. Allein der Gedanke ist ein verrückter Gedanke. Es gibt Leute, die sterben gesund. Natürlich hat dann irgendwas ausgesetzt. Und es gibt viele Leute, die würden gerne sterben und können nicht. Das ist eine extreme Anfechtung. Wenn Menschen sterben wollen und nicht sterben können, da wird im Alten Testament die Geschichte vom Hiob erzählt, von diesem Typen, der alles hatte und alles verloren hat und schwer krank wurde und seine Frau sich von ihm lossagen wollte. Und am Ende stand die Kapitulation und die Worte der Freunde haben nichts ausgerichtet. Aber als die Versuchungen von Gott und dem Satan geplant wurden, von irgendeinem Gott, der nicht meiner ist, einen so furchtbaren Gott kann es gar nicht geben in meiner Vorstellungswelt, der auf die Köpfe meiner Kinder wettet und alles kaputt schlägt, um dann, wenn ich am Boden liege, wieder aufstehe, mich wieder anzunehmen. Ich habe am Buch Hiob schier meinen Glauben verloren. Wissen Sie warum? Wisst ihr warum? Weil er dem Versucher, der sich Satanas nennt, sagt, du darfst ihm alles antun, du darfst ihm alles nehmen, nur verrecken darf er nicht. Er muss überleben. Das finde ich brutal. Wenn Menschen sterbensbereit sind, weil sie nicht mehr können und nicht sterben dürfen. Wenn Leute 10 Jahre auf den Tod warten und unbarmherzig das Herz weiterschlägt und sie nicht erlöst werden von ihrem Leiden. Das ist eine schwere Anfechtung. So habe ich im Buch Hiob in den ersten 4 Wochen meiner Erkrankung furchtbar gelitten an dem Studium dieses Buches, über das ich früher x-mal gepredigt habe. Aber jetzt stand ich nicht mehr auf der Tribüne des Leides, jetzt stand ich in der Arena, jetzt ging es um mich. Und dann festzustellen, nachdem ich schier meinen Glauben an diesen Gott verloren habe in diesem Buch, tiefer einzudringen in tiefen Schichten und Wahrheiten dieses Buches und zu erkennen, dass darin eine Antwort Gottes für mein Leben liegt und in diesem Buch wieder gestärkt zu werden und wieder den Kopf heben zu können und zuversichtlich nach vorne gehen zu können. In der Erkenntnis haben wir gute Tage empfangen, sollen wir die schweren nicht akzeptieren? Ich habe 57 gute Jahre gehabt, wirklich gute Jahre. beruflich, familiär eine tolle Frau gefunden, tolle Kinder. Und beruflich lief alles glatt. Ich habe mich nie in meinem Leben bewerben müssen für irgendeine Position. Ich wurde immer berufen in die Aufgaben, die ideal zu mir gepasst haben. Aber ich wusste immer, Jürgen, das ist das Präludium des Lebens. Das Finale wird anders ausgehen. Ich habe es immer gewusst. Ich habe in meiner Kindheit ein traumatisches Erlebnis mit einem Parkinson-Kranken erlebt, der in unserem Haus zu Besuch war und dem die Frau vor dem Kaffeetrinken ein riesiges Cape, so ein Ganzkörperlätzchen, umgebunden hat. Wie so ein Kind im Hochstuhl beim Friseur sah der Mann aus. Hat sie hinten zusammengerödelt, dachte gleich, stranguliert sie den armen Kerl. Und der Mann zitterte am ganzen Leibe, er war Anfang 50. Es war so elendig anzusehen, wie dieser Mann seine Würde verloren hat, wie er so putzig in diesem Riesenlätzchen da saß, wie ein unmündiges Kind. Und dann fiel ihm alles von der Gabel. Unsere Haushälterin hatte den falschen Kuchen gebacken. Wie sollte sie das auch wissen? Auf Sahne gebettete Erdbeeren, auf Mürbeteig. Das kann ja nur schiefgehen für einen Parkinson-Kranken. Also wenn mich einer zum Essen einlädt und serviert Erbsen ohne einen Löffel dazu zu legen, würde ich sagen, das ist Stillosigkeit. Das macht man einfach nicht. Das ist Tischakrobatik der höchsten Klasse. Da muss man wochenlang trainieren, um die Erbsen in den Mund zu kriegen. Das ist mühsam. Aber das konnten wir damals nicht wissen. Und dieser Mann hat so gelitten in unserer Gegenwart, dass ich abends an meinem Bett niedergekniet bin. Ich muss so vielleicht 8, 9 Jahre alt gewesen sein, habe gesagt, lieber Gott, bitte verschone mich vor solch einer Krankheit. Und genau diese Krankheit habe ich bekommen. Und Hiob sagt, was ich befürchtet habe, ist eingetreten. Es gibt solche Situationen. Das ist nicht fatalistisch zu verstehen. Es war in meinem Fall so, dass ich auf meine Krankheit von Gott liebevoll vorbereitet wurde. Und diese Krankheit erwischt in meinem Fall einen Performer, einen, der gerne auf der Bühne zur Hochform aufläuft. Die hat mich erwischt, ausgerechnet diese Krankheit. Und die hat mich an die Grundfesten meines Glaubens gebracht. Und wie der Arzt damals gesagt hatte, sie werden wegen Parkinson keine Veranstaltung absagen, muss ich sagen, das habe ich erlebt bis heute, bis auf den heutigen Tag. Aber ich habe auch hart an mir arbeiten müssen. Zum Beispiel an der Erkenntnis der Theodizee. Die Frage, warum lässt Gott so etwas zu? Ich habe vom ersten Tag an nicht gefragt, warum habe ich Parkinson? Ich habe es nicht gefragt, weil ich weiß, es gibt keine Antwort auf diese Frage. Ich habe ab dem ersten Tag auch nicht die fromme Variante dazu gedacht. Wozu bin ich krank? Das sind ja, ist ja die Meinung vieler Leute. Wozu bist du krank? Was hast du angerichtet? Was hast du gemacht? Wer hat gesündigt? Das ist die Urfrage des Menschen. Die Jünger stehen vor Jesus, Jesus hat geheilt und sie sagen, Herr, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern? Das ist die Urfrage des Menschen. Sie bringen Krankheit in Verbindung mit Schuld und wollen wissen, was er verbrochen hat. Und dann sagt Jesus und bügelt sie dermaßen ab mit dieser Antwort. Dieser ist krank, damit an ihm die Werke Gottes offenbar werden. Die Werke Gottes offenbar werden. Und dann gibt es Lebensschicksale, wo man denkt, jetzt erklär mir mal einer, wo daran Gottes Werke offenbar werden. Ich denke an den Samuel Koch hier aus dem Nachbarland, aus der Gegend von Lörrach, der sich gerne eine Fliege vom Kopf jagen würde und es geht nicht. Und ich denke an Leute, die von Alzheimer erwischt werden. Wenn du das einmal erlebt hast, was das für eine entwürdigende Krankheit ist, dann möchtest du keinen Alzheimer-Witz mehr erzählen. Der bleibt dir im Hals stecken. Aber es ist die Krankheit, vor der sich alle fürchten. Und diese Krankheit nivelliert alles. Den reichsten Menschen, der sich die beste Therapie leisten kann, erwischt es genauso wie den Ärmsten, der da gar nicht dafür aufkommen kann. Eine Krankheit, die auf unheimliche Weise die Menschen nivelliert. Aus allen Ständen, aus allen Bildungsgruppen landen die Menschen auf diesem Level. Hoffentlich erwischt es mich nicht. Neurodegenerativ heißt nämlich, was einmal kaputt ist, bleibt immer kaputt. Es lässt sich nicht wieder reparieren. Dabei kommt man ohnehin ins Staunen, wie viele Selbstgenerierungskräfte der menschliche Körper hat. Gott hat unseren Körper ausgestattet mit so vielen Selbstheilungskräften, dass er ständig Zellen nachproduziert. Aber irgendwann ist Schluss. Und dann kommt es darauf an, wie wir mit dieser letzten Frage umgehen. Ich möchte Ihnen sagen, was mein Christsein ausmacht, ist nicht, dass ich darauf eine Antwort habe. Wenn ein Zeuge Jehovas an ihre Haustür kommt, der hat auf alles eine Antwort. Wenn ein Heilungsfanatiker zu dir kommt und sagt, du willst gesund werden, dann hat er alle Möglichkeiten. Ich muss erkennen, ich habe keine Antwort auf diese Frage. Die Theodizee-Frage ist die ungesicherte Hintertür, durch die der Atheismus jeden Tag einbrechen darf in mein Leben. Jeden Tag. Mit der Frage, wo ist nun dein Gott? Die Frage, die Hiobs Frau an den Hiob stellt. Woran glaubst du? Der Gott hat dich längst vergessen. Ich denke an einen Dienst hier in der Schweiz, wo ein älterer Herr zu mir kam und sagte, Herr Mette, ich habe einen Sohn, ausgesprochen begabter, erfolgreicher Wissenschaftler, wird von heute auf morgen um die 40 von einer unbekannten Krankheit befallen und ist komplett gelähmt und nicht mehr reaktionsfähig. Und ich gehe jeden Tag zu ihm und bete mit ihm und singe ihm Lieder und lese ihm Bibeltexte vor. Ich sehe keine Reaktion. Soll ich aufgeben? Soll ich weitermachen? Und das sind ja Augenblicke, wo einem nichts einfällt. Was will man da sagen? Da kann man nur sagen, ich leide mit dir, ich weine mit dir, aber ich habe keine Antwort. Und dann kam mir doch eine Antwort in diesem Augenblick der Sprachlosigkeit. Wir müssen manchmal sprachlos werden, bevor wir eine Antwort formulieren können. Es haben mir viele Leute geholfen, indem sie neben mir saßen, sprachlos und mich nicht zugetextet haben mit ihren frommen Interpretationen. Und in diesem Augenblick sagte ich diesem Mann, wir meinen, Gott vernehmen zu können durch seine Offenbarung, durch sein Wort, durch die Bibel, die wir lesen, durch die Predigt, die wir hören, durch das Vorbild, was wir erleben. Was wissen wir von Gottes Kommunikationsmöglichkeiten? Wie er mit denen, die wir aufgegeben haben, wie der mit denen kommuniziert, weiß keiner von uns. Welche Wege Gott hat, einen Menschen zu erreichen, der nicht mehr hören kann, wir wissen es nicht. Es gibt Menschen, die keinen Millimeter sich bewegen können. Wie redet Gott mit solchen Menschen? Wir wissen es nicht. Und wir sollten uns alle Möglichkeiten offen halten, dass Gott diese Menschen ganz besonders segnet, dass er sie herausnimmt und ganz besonders pflegt. Ich würde diese Ermutigung gerne der Corinna Schumacher schicken, der Frau von Michael Schumacher, der seit Jahren jetzt im Koma liegt. Solche Menschen nicht aufzugeben, sondern auch denen gilt, dass an ihnen die Werke Gottes offenbar werden. Das ist schwer. Das will nicht in unseren Kopf. Deshalb kann man an der Hiobsgeschichte scheitern und seinen Glauben verlieren. Besonders da, wenn es ums Finale der Geschichte geht. Und Hiob bekam alles doppelt und dreifach zurück. Und Hiob, der alte Knabe, kriegt nochmal so eine Kraft in die Lenden, dass er nochmal 10 Kinder zeugt. Natürlich 7 Jungs und 3 Mädchen, was sonst? War ja beim ersten Mal auch so. Da fängst du an nachzudenken über das Genre, das literarische Genre dieser Geschichte. Und denkst, da stimmt doch was nicht. Das ist ja alles wie in einer Dichtung vorhergesagt. Das ist ja ein Schema, das geht ja komplett durch. Der eine Hiobsbotschafter ist der einzige Überlebende, tritt ab. Der nächste Botschafter kommt, ist auch der einzige Überlebende, tritt ab, gibt die Tür dem nächsten in die Hand. Auch wieder einer, der Einzige ist, der übrig geblieben ist. Und wenn du daran kommst und denkst, was hat uns Gott hier für eine Geschichte zugemutet? Und kommst zu dieser Erkenntnis, es gibt Tausende und Millionen von Hiobs in dieser Welt, die genau das durchmachen. Und die Hiob-Geschichte hat ihren eigentlichen Höhepunkt in einem kurzen Satz, den Georg Friedrich Händel in dem großen Werk Messias mitten in dieses gewaltige Kunstwerk hineingebaut hat. Der Dichter des Hiob-Buches, wir wissen nicht, wie der Dichter dieser Novelle oder dieser Erzählung oder dieses Gleichnisses heißt. Wir wissen nur, dass er in den Mund des Hiob, lange bevor ein Prophet das Kind von Bethlehem, den Mann aus Nazareth, vorgestellt hat, eine Messias-Vision hat und sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist die Mitte des ganzen Hiob-Buches. An dieser Frage entscheidet sich, ob uns das Buch zum Segen oder zum Fluch wird. Die Rabbiner sagen, dieses Buch lies bitte nicht, wenn du unter 45 bist. Und wenn du dieses Buch liest, sollst du einen Freund bei dir haben, der es mit dir liest. Sonst verlierst du deinen Glauben. So habe ich das erlebt und konnte am Ende sagen, es ist mir in diesem Buch Jesus begegnet, der Erlöser, der mich jetzt schon auf dem Programm seiner Erlösung hat, der jetzt schon mich löst von den Ketten dieser blöden Krankheit. Es macht mich abhängig. Es macht mir Angst. Es macht mir Sorge. Wir sind jetzt dabei zu planen, können wir in unserem Haus bleiben, wenn der körperliche Zerfall voranschreitet. Was brauchen wir für eine Wohnung? Das sind Gedanken, die man sich als 66-Jähriger auf einmal macht. Und man merkt die Endlichkeit des Lebens. Aber wenn ich in Württemberg unterwegs bin zu Vorträgen, dann sagen die Leute manchmal so treuherzig: Bruder Mette, wir wünschen Ihnen Gottes Säge. Dann sage ich: Achtung, das sagt ihr einen, der Zimmermann gelernt hat. Der weiß, dass die Begegnung mit einer Säge ein einschneidendes Erlebnis ist. Ein geradezu signierendes, zeichnendes Leben. Man wird graviert in der Begegnung mit einer Säge. Und dann entdecke ich die Wortverwandtschaft von segnen und signieren. Die Signatur Gottes im Leben eines Menschen. Und das hat der Jakob erlebt, der Stammvater Israels. Er ist in der Wüste und findet auf einmal sich in Gemeinschaft mit einem ihm unbekannten Mann. Und er beginnt mit dem zu kämpfen und zu ringen. Und irgendwann sagt er: Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und dann wird er gesegnet, mit dem Ergebnis, dass er körperlich gezeichnet ist. Er ist körperlich signiert. Er hat eine Fehlstellung in der Hüfte. Er geht fortan auffällig. So komme ich mir immer vor, wenn ich schief durch die Gegend laufe und meine Frau mir sonst wohin tritt und sagt: Komm, Kopf hoch, Schultern hoch, lass dich nicht nach vorne hängen. Und den Parki sieht man in der Öffentlichkeit. Man sieht, wie seine Arme pendeln oder nicht pendeln. Man sieht es an seinem Gesicht. Er hat oft keine Feinmuskulatur im Gesicht mehr. Das Gesicht wird starr, kann keine Freude mehr ausdrücken. Und wenn man das so sieht, dann weiß man, das sind die Kennzeichen eines geplagten Menschen. Und dann entdeckt man, dass es in Verbindung stehen könnte mit einer Segnung. Gott segnet mein Leben überaus. Die letzten 9 Jahre möchte ich keinen Tag missen. Ein zweites Leben unter neuen Bedingungen. Aber es ist auch ein gezeichnetes Leben. Man fällt auf in der Gesellschaft. Ich muss manche Veranstaltungen früher verlassen, weil ich die Lautstärke nicht ertrage, wenn alle Menschen durcheinander reden. Meine Frau ist so eine Frau, die um 11 erst richtig wach wird. Und mich zieht dann um diese Zeit ins Bett, weil ich einfach nicht mehr kann. Und dann zu entdecken, es gibt göttliche Segnungen, die sind mit einer Signatur verbunden. Dass Gott im Leben eines Menschen seine Handschrift hinterlässt. Das ist keine Strafe. Das ist einfach nur, dass wir uns erinnern. Dass wir uns erinnern, wer wir sind und wo wir herkommen und wie abhängig unser Leben von Gott ist. Und am besten finde ich das ausgedrückt bei Paulus, der große Völkermissionar und Theologe. Dieser kluge Mann schreibt einen Brief an die Gemeinde in Korinth. Und die Korinther waren Leute, die sich aufgebläht haben, die sich charismatisch geoutet haben als Leute mit besonderen Gaben, mit besonderen Fähigkeiten. Und als sie sich rühmen und immer mehr rühmten, da sagte der Paulus: Nun hört mal auf, Leute, mal ganz still jetzt. Ich könnte mich auch rühmen, aber ich rühme mich meiner Hinfälligkeit, meiner Schwachheit. Die Korinther sagen: Wie denn, was denn Schwachheit? Wir haben dich nie schwach erlebt. Doch, sagt Paulus, ich werde von einem Engel Satans mit Fäusten geschlagen. Ich habe einen Stachel im Fleisch. Ich bin krank, bekennt der Mann, der gelehrt hat, dass Gott Krankheit heilt. Bekennt sich dazu, dass er krank ist. Das finde ich grandios. Und er beschreibt dieses Bild der Krankheit mit einem Bild, das er im 2. Korintherbrief dann vorstellt und sagt: Wir haben den Schatz unseres Lebens, den Schatz unseres Glaubens, den Schatz unserer Erlösung, den Schatz unserer Gesundheit, den Schatz unseres Friedens, den haben wir in einem brüchigen Gefäß, in einem irdenen Gefäß. Diese irdenen Gefäße, die Paulus vor Augen hatte, war Tupperware antik. Schüsseln, die man in der Küche jeden Tag gebraucht hat. Sehr nützliches Zeug, aber durch den täglichen Gebrauch lädiert, ramponiert, auffällig, offenporig, der Lack ist ab. Paulus vergleicht das menschliche Leben mit diesem Bild. Wir sind ein zerbrechliches Gefäß, auf das alle Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und mit diesem Bild lebe ich, jeden Tag. Das Gehäuse, die physische Beschaffenheit meines Körpers, ist kein Hinderungsgrund für Gott, durch mein Leben Segen zu wirken für andere Menschen. Selbst ein Mensch, der im Kopf völlig verwirrt ist, kann auch zum Segen anderer Menschen da sein. Wir können das kaum glauben, aber es ist wirklich so. Und dann zu erkennen, durch die Rissigkeit meiner verletzten Eitelkeit, durch den Stolz, der früher mich oft getragen hat, der blättert ab wie der Lack von einem Gefäß. Nicht das hochglanzlasierte Gefäß in einer Vitrine ist das Beispiel, das Paulus nimmt, sondern das Beschädigte, das Zerrissene, das Zerdepperte, das Angebrochene, das Fragile, das Instabile, das hässlich Anzusehende hat Gott erwählt, dass er Segen wirkt durch uns. Und so verströmt sich durch die Risse meiner verletzten Eitelkeit, durch die Spuren meiner Krankheit, die ich am Körper trage, verströmt sich die Liebe Gottes und das Werk Gottes und das Erlösungswerk Jesu Christi allemal kräftiger und deutlicher als durch die lackierte Oberfläche eines Vorzeigelebens. Die Typen, die lackiert auf der Bühne stehen, die Typen, die lackiert für kurze Zeit Karriere machen und dann wieder in die Bedeutungslosigkeit absinken. Die Gemeinde Jesu ist beschenkt worden durch Leute, die diese Rissigkeit ausgehalten haben, die diese poröse Oberfläche ausgehalten haben und nicht auf diese Volkslüge reingefallen sind, Hauptsache gesund. Ich wünsche Ihnen, die Sie bisher noch nicht ausreichend untersucht wurden, denen, die krank sind, weil sie unvernünftig gelebt haben, denen sie krank sind, weil sie eine Krankheit geerbt haben und denen, die überhaupt nicht wissen, was mit ihnen los ist, denen wünsche ich diese Gelassenheit, irdene Gefäße, Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die ganze Kraft von Gott sei und nicht durch uns. Ich danke fürs Zuhören.